So etwas haben wir noch nie gesehen, heißt das heutige Thema. Und ich kann euch aber leider nicht versprechen, dass ihr heute etwas seht, was ihr noch nie gesehen habt oder hören werdet, was ihr noch nie gehört habt. Wir können uns einfach nur daran erinnern oder das versuchen, nicht zu vergessen, was wir wissen oder was wir gesehen haben oder was wir schon mal gehört haben. Es soll um Zeichen und Wunder gehen. Und dieses Thema fasziniert eigentlich uns alle, glaube ich. Darf ich mal sehen, wer von euch hat schon mal ein Wunder erlebt? Was, so viele? Jede Gebetserhörung ist ja eigentlich ein Wunder. Wer möchte Wunder erleben? Es sind die gleichen Hände. Aber ihr habt ja schon was erlebt. Aber diese Faszination hört nicht auf. Wir möchten immer wieder was erleben. Die Medien, die nutzen das natürlich aus, diese Faszination, die in uns steckt. Kennt ihr diese beiden Brüder hier? Das sind die Ehrlich Brothers. Man kann die schlecht erkennen, weil die gerade da oben schweben. Thomas, also im Gegensatz zu dir können diese beiden fliegen. Ja, das war in der letzten Sendung, verstehen Sie, Spaß. Da sind die da rumgeflogen auf der Bühne. Und zum Schluss haben die sich sogar in Schmetterlinge verwandelt. Und diese Schmetterlinge sind dann quer durch den Raum geflogen. Wenn ihr das alles sehen wollt, wenn ihr etwas sehen wollt, was ihr noch nie gesehen habt, das war eine Stunde und Minute 16, da könnt ihr das in der ARD-Mediathek nachschauen. Und sie sagen dazu, einer von denen, von diesen Ehrlich Brothers, sagte: Für uns ist es magisch, wenn Träume wahr werden. Also für die beiden ist offensichtlich der Traum wahr geworden, fliegen zu können. Bei solchen Sendungen gibt es immer hohe Einschaltquoten, oder? Natürlich wissen wir, es ist alles ein Trick. Wir wissen, die können nicht fliegen, die können nicht die Schwerkraft einfach so überwinden und einfach abheben. Es ist alles ein Trick. Ja, und dass wir von solchen Dingen fasziniert sind, wir Menschen, das war auch schon so zur Zeit von Jesus Christus, als er auf der Erde lebte. Nur damals gab es keine Einschaltquoten, damals haben sich die Menschen auf der Straße getroffen. Das ist der Unterschied. Und eine Begebenheit davon lesen wir zu Beginn aus Markus 2, Verse 1 bis 12. Da schreibt Markus: Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und dass sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir möchten gerne Dinge sehen und hören, die wir noch nie gesehen haben. Und wir haben gelesen, dass Jesus den Glauben der Menschen sah und daraufhin vergab er Sünden und heilte die Kranken. Hat jemand von uns so ein Wunder erlebt? Ihr habt gerade fast alle die Hände gehoben. Habt ihr sowas erlebt, dass jemand gelähmt war und dann wieder gehen konnte? Also ich nicht. Das habe ich noch nicht erlebt. Kann man das überhaupt glauben, was hier geschrieben steht? Ist das wirklich passiert? Ein gewisser Rudolf Bultmann, er war Professor für Neues Testament in Marburg. Er starb 76 und 1941 hielt er einen Vortrag zum Thema Neues Testament und Mythologie. Da ist ein Bild von ihm. Und er kritisierte die Wunder der Bibel, speziell im Neuen Testament. Und er sagte damals, die Wunder des Neuen Testaments sind nicht geschehen. Sie sind aber auch nicht bedeutungslos. Sie sind Mythen, die eine Bedeutung für unser Leben haben. Wenn sie entmythologisiert und existenzial interpretiert, also auf unsere Existenz angewendet, geben unserem irdischen Leben einen Sinn. So kann man sie dann auch predigen. Ist das der richtige Umgang mit Wundern in der Bibel? Diese Behauptung von dem Herrn Bultmann, ja, die er hier von sich gibt, sie ist seine persönliche Meinung. Denn er kann sie nicht begründen. Außer mit dem Argument, dass es heute nicht mehr geschieht. Heute geschieht so etwas nicht mehr. Und Fakt ist, dass alle Zeitzeugen von Jesus Christus damals, also die Apostel zum Beispiel, sie haben es erlebt. Und fast alle sind damals als Märtyrer für ihre Überzeugung gestorben. Wärst du bereit, für etwas zu sterben, wovon du nicht überzeugt bist? Martin hat letzte Woche über den Jakobusbrief gepredigt und den behandeln wir zurzeit gerade im Hauskreis. Wisst ihr, wie Jakobus gestorben ist, also der Halbbruder von Jesus? Die führenden Juden haben ihn damals auf die höchste Stelle des Tempels gestellt. Es waren circa 20 Stockwerke hoch. Und dort sollte er sich von dem Glauben an Jesus Christus vor allen Zuschauern absagen. Aber er hat das Gegenteil getan. Er hat den Glauben gestärkt und bezeugt, weil er überzeugt war von Jesus Christus, dass er der Messias war, der Sohn des lebendigen Gottes. Und daraufhin hat man ihn runtergestoßen. Er ist runtergefallen, war aber nicht gleich tot. Und dann hat man ihn auch noch gesteinigt. War es eine Dummheit von Jakobus, für diese Überzeugung zu sterben? Nein, denn er war überzeugt, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Und leider hat Rudolf Bultmann die evangelische Kirche, die EKD, bis heute negativ geprägt. Und viele glauben seinen Aussagen. Und kein anderes Buch in der Bibel enthält so oft das Wort Zeichen oder auch Wunder wie das Johannesevangelium. Man hat das Johannesevangelium sogar als das schönste Buch der Weltliteratur ausgezeichnet. Die Menschen warteten damals auf den Messias in der Zeit damals. Und deswegen hielten die Menschen Ausschau nach jemandem, der das, was die Propheten in den Alten Testament, in den Schriften vorhergesagt haben, erfüllt. Und in Kapitel 2 startet Jesus und vollbringt das erste Zeichen, indem er aus dem Wasser Wein macht. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Das war eine Hochzeit in Kana und das war das erste Zeichen. Am Ende werden es 8 Zeichen sein. Wir werden aber nicht alle betrachten heute. Da lesen wir in Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Seine Jünger glaubten an ihn, weil sie die Herrlichkeit erkannten. Sie erkannten, das, was Jesus tut, das ist kein Trick, das ist echt. Es geschieht tatsächlich. Und sie wussten, Jesus Christus ist der Messias. Die nächste Begebenheit steht im gleichen Kapitel. Jesus kommt nach Jerusalem, findet im Tempel die Verkäufer und die Geldwechsler, die aus dem kommenden Passafest ein Riesengeschäft gemacht haben. Und Jesus duldet es nicht und verjagt sie mit einer Geißel. Und im Vers 18 wird Jesus dann zur Rede gestellt. Sie fordern eine Art Berechtigungsnachweis von ihm. Und da lesen wir, da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Ja, die verantwortlichen Juden, die ihm hier die Frage stellten, sie bewiesen damit, dass sie seine Antwort nicht verstanden hatten. Dieses Zeichen war einfach zu hoch für sie. Sogar seine Jünger verstanden seine Antwort erst später, als Jesus schon nach der Kreuzigung auferstanden war. Das lesen wir in dem 22. Vers. Aber Jesus kannte die Herzenshaltung der Menschen und die wahren Beweggründe. Und so spricht Jesus in Johannes 2, 23 bis 25. Oder es steht geschrieben, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Warum vertraute sich Jesus ihnen nicht an? Warum zieht er sich zurück? Will er doch nicht, dass seine Herrlichkeit bekannt werden soll? Das finden wir bei der Speisung der 5000. Wir kennen diese Geschichte alle und es waren ja eigentlich auch mehr Menschen als 5000. Das ist das einzige Wunder, was in allen 4 Evangelien geschrieben steht. Und deswegen schauen wir es uns etwas genauer an. Johannes 6, Verse 1 bis 3. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Menge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Da kam ja eine große Menschenmenge zu Jesus. Es waren etwa 5000, wie geschrieben. Und dann plus die ganzen Kinder und Frauen noch dabei. Es waren circa 20.000 Menschen, wird geschätzt. Aber Jesus kannte die Herzenshaltung dieser Menschen. Und sie folgten Jesus nicht nach um Jesu willen, sondern um der Wunder willen. Das lesen wir in den weiteren Versen 14 und 15. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg allein. Also Jesus bleibt auf Distanz. Er lässt sich nicht ergreifen. Er weicht den Menschen aus. Die Menschen lebten damals in einer sehr schwierigen Zeit. Es gab viele Krankheiten, es gab Seuchen, es gab Hunger, Nahrungsmittelknappheit. Außerdem litten die Menschen unter römischer Besatzung und Herrschaft. Und sie sehnten sich nach einem König. Und hier ist auf einmal jemand, der alle ihre körperlichen Mängel beseitigen kann. Auf magische Weise, wie es die Ehrlich Brothers ausgedrückt haben. Auf magische Weise können jetzt auf einmal Träume wahr werden. Sie wollten einen politischen Messias. Sie wollten einen, der ihre Bedürfnisse stillt, der sie beseitigt, der sie erfüllt. Und am Tag darauf verfolgen ihn sogar die Menschen bis nach Kapernaum, um erneut gesättigt zu werden. Sie hatten wieder Hunger gekriegt und sicherlich waren da wieder Menschen dabei, die bei der ersten Speisung noch nicht dabei waren. Es hat sich natürlich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Aber Jesus beginnt ihnen die geistliche Parallele aufzuzeigen. In Versen 26 und 27. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Ja, und die weitere Unterhaltung, die bestätigt es, wie nötig es war, dass Jesus diese Brücke schlägt zum Geistlichen. Denn die Menschen damals, sie verglichen die Speisung der 5000 in den folgenden Versen mit der Speisung des Volkes Israels damals in der Wüste, als Mose ihnen Manna, dieses Brot vom Himmel, zur Speise gegeben hatte. Und es waren damals hunderttausende Menschen, die durch dieses Manna in der Wüste gesättigt wurden. Sie verlangten also ein Wunder mit einer Steigerung. Es sollte gesteigert werden. Sie erwarteten eine Speisung für ganz Israel. Es sollten alle gesättigt werden. Und Jesus erklärte, dass es nicht Mose war, sondern sein Vater im Himmel. Und diesmal das lebendige Brot gesandt hat, nicht nur für ganz Israel, sondern sogar für die ganze Welt. Das lesen wir in den weiteren Versen ab Vers 33. Da steht: Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Also Jesus wirft den Menschen vor: Ihr seht mich, aber ihr glaubt nicht. Ihr glaubt nicht an mich. Ihr glaubt an die Zeichen, aber nicht an mich. Sie kamen zu ihm nach Kapernaum, um satt zu werden, um etwas zu erleben, um etwas zu sehen, was sie noch nie gesehen hatten. Aber da war dieses Problem: Sie waren nicht bereit, sich auf ihn einzulassen, an ihn als den Retter, als Retter der Seelen. an ihn als Retter der Seelen zu glauben. Und Jesus steigert sogar seine Erklärung noch und bringt die geistliche Bedeutung in den Versen 53 bis 58 auf den Punkt. Und da spricht Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Also Jesus stellt hier das physische Leben dem geistlichen Leben gegenüber und auf eine sehr heftige Art und Weise. Da spricht Jesus von seinem Körper essen und sein Blut trinken. Weil sie sich so auf die Speise, auf das Essen konzentriert hatten. Weil sie sich an ihm sozusagen festgebissen hatten. So wie Essen und Trinken für das irdische Leben notwendig ist, so ist der persönliche Glaube an seinen bevorstehenden Opfertod am Kreuz für das ewige geistliche Leben notwendig. Das hat Jesus vorhergesagt, damit sie es in Zukunft verstehen, was bald geschehen würde. Und wichtig ist, dass Jesus hier nicht das Abendmahl meint. Denn es würde ja dann bedeuten, dass wer am Abendmahl teilnimmt, ewiges Leben bekommen würde. Jesus hat das Abendmahl erst später eingesetzt. Und so konnten die Juden und sogar viele seiner Jünger ihn in ihrer so gewollten Blindheit die wahre Bedeutung dieser Aussage nicht verstehen. Und das hat eine Spaltung ausgelöst bei seinen Nachfolgern. Das lesen wir in den Versen 60 bis 63 und Vers 66. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß? Wie wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist's, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind das Leben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Jesus hatte ihre Erwartungen, sie alle zu sättigen und zu heilen, nicht erfüllt. Sie haben die geistliche Bedeutung, die hinter den Wundern steht, nicht erkannt. Da, wo Jesus aufhört, Wunder zu vollbringen, verlassen ihn die Menschen wieder. Und dann muss Jesus sogar seine 12 erwählten Jünger fragen: Wollt ihr auch gehen? Liest man weiter. Und was antwortet Petrus auf diese Frage? Nein, Herr Jesus, du tust so viele Zeichen und Wunder. Nein, Petrus antwortet. Er hat es begriffen und er sagt: Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und an einer anderen Stelle lesen wir auch in der Bibel, dass der Glaube an Jesus Christus durch das Wort kommt, durch die Predigt kommt. Und wenn man das nicht glauben kann, dann wird man sich eines Tages wieder vom Glauben an Jesus Christus entfernen. So wie viele seiner Nachfolger damals. Es wird sich wiederholen. Ja, dieser Rudolf Bultmann, von dem ich schon, den ich schon erwähnt hatte, hat eine Theologie aufgerichtet, ja, der vielen Menschen bis heute ja, glauben. Sie glauben daran, das, was er gesagt hat. Aber dieser Glaube, dann können Sie auch die Zeitung lesen. Sein Glaube, seine Theologie, sie hat Gottes Wort reduziert auf das Format einer Tageszeitung oder sogar auf das Format des Horoskops. Um einen Sinn im Leben zu suchen, da können die Menschen dann auch die Zeitung lesen oder in ihrem Horoskop. Und dem widerspricht der Uwe Holmer. Der ist bekannt geworden. Er hat damals bei dem Mauerfall hat er die, den SED-Chef Erich Honecker bei sich in der Familie aufgenommen. Das hat der Uwe Holmer damals gemacht. Er war Direktor der Bibelschule Falkenberg und Pfarrer in Mecklenburg. Und der hat damals, als die SED aufgelöst wurde und niemand für diesen Honecker damals Platz hatte, hat er ihn und seine Frau bei sich aufgenommen. Und er schreibt und widerspricht dem Rudolf Bultmann und sagt Folgendes. Bultmanns Lehre macht den Menschen klein, zu einem rein irdischen Geschöpf, nimmt ihm seine Würde als Ebenbild Gottes, macht ihn taub für Gottes Reden. Die Aussagen von Jesus hatten so eine Nachwirkung ausgelöst damals, dass Jesus weg von Judäa gehen musste und sich sogar in Galiläa damals zeitweise aufhalten musste. Es vergeht ein halbes Jahr und so beginnt dann das 7. Kapitel. Da zwischen Ende des 6. Kapitels und Beginn des 7. verging eine Zeitspanne von circa 6 Monaten. Und da lesen wir zu Beginn des 7. Kapitels, die verantwortlichen Juden versuchen, Jesus zu töten. Insgesamt vollbringt Jesus Christus 8 Zeichen, die ihn als den wahren Sohn Gottes, als Messias eindeutig bestätigen. Und immer wieder ärgerten sich die Menschen am Ende, nachdem die Begeisterung, ein Wunder gesehen zu haben, gewichen war, dann ärgerten sich die Menschen. Er hat viele Wunder getan, aber nur 8 Zeichen. Und wir können uns merken, jedes Zeichen ist ein Wunder, aber nicht jedes Wunder ist ein Zeichen. 23 Mal kommt im Johannesevangelium die Aussage, ich bin vor von Jesus. Das sagt Jesus 23 Mal, ich bin. Und hier sieht man auf dem Bild, er hat gesagt, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte und so weiter. Und ich komme zum Schluss und möchte kurz auf einem dieser Bilder, und zwar mit der Aussage, ich bin die Tür, stehen bleiben, weil man daran gut erkennen kann, wofür die Zeichen gegeben sind, die Jesus uns gegeben hat. Was sehen wir hier rechts von mir aus gesehen? Es ist eine Tür. Da steht Ausgang drauf. Und darüber sehen wir das Zeichen für den Notausgang, dieses beleuchtete Notausganggerät. Und wenn man genau hinschaut, sieht man eigentlich zwei Türen. Man sieht die richtige Tür, die tatsächliche Tür, und eine andere Tür sieht man auch noch. Und zwar oben im Symbol, im Zeichen des Notausgangssymbols, Schildes, da sieht man diese weiße viereckige Tür. Sie symbolisiert die Tür für den Notausgang. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Brand entsteht, durch welche Tür müssen wir den Raum verlassen? Natürlich durch die Tür, also durch die richtige Tür. Die Tür im Zeichen, die können wir nicht nehmen, das ist ja nur ein Zeichen. Und dieses Beispiel zeigt uns, was Zeichen können und was Zeichen nicht können. Zeichen können auf die Möglichkeit einer Rettung hinweisen, aber nicht aus einer Gefahrensituation retten. Das kann nur die richtige Tür. Ein Zeichen ist also ein Wegweiser und nicht das Ziel. Und das hat Jesus den Menschen immer wieder versucht zu erklären. Nämlich, dass er es ist, der neues Leben gibt. Nicht die Zeichen, die er getan hat. Sie können nur auf den hinweisen, der das Leben ist. Ist euch schon mal aufgefallen, was ist das Besondere an Notausgängen? Habt ihr schon mal darauf geachtet? Sie sind nie abgeschlossen. Wolltest du das auch sagen? Ja. Genau, die Türen stehen, also die sind zwar zu, aber die Tür ist eigentlich immer offen. Sie ist nicht abgeschlossen. Und so könnte man theoretisch jeden Supermarkt oder jedes Gebäude, was Notausgänge hat, durch einen Notausgang verlassen. Man würde wahrscheinlich einen Alarm auslösen, weil sie sind schon überwacht, damit kein Dieb hineinkommen kann oder etwas gestohlen werden kann. Aber man kann jederzeit durch einen Notausgang ins Freie gelangen. Und deswegen sagt Jesus Christus in Johannes 10, Verse 9 bis 10, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ja, diese Tür, von der Jesus spricht, steht offen, weil Jesus sie mit seinem Tod am Kreuz aufgeschlossen hat. Und während Jesus Christus am Kreuz hing, verlangten die verantwortlichen Juden damals immer noch ein Zeichen. Sie sagten, steige herab vom Kreuz und wir werden an dich glauben. Also sie hatten es immer noch nicht begriffen. Und falls du es bis jetzt geglaubt hast, dass du unbedingt ein Zeichen oder ein Wunder erleben musst, um gläubig zu werden, oder etwas sehen musst, was du noch nie gesehen hast, muss ich dich enttäuschen. Wie war die Reihenfolge bei dem Gelähmten aus Markus 2? Wir hatten es ja vorhin gelesen. Jesus verkündigte das Wort, dann sah Jesus den Glauben der Menschen und dann heilte Jesus. Und das ist das lebendige Wort Gottes, das deinen Geist und meinen Geist lebendig gemacht hat oder machen kann. Nicht Zeichen und Wunder. Sie können nur auf den Retter hinweisen. Thomas hat am Anfang gelesen, Gottes Ratschluss soll zustande kommen. Und mit dem Abschluss der Offenbarung ist Gottes Ratschluss vollständig. Es muss nichts mehr geschehen. Es müssen keine neuen Zeichen und Wunder geschehen, die noch hinzugefügt werden müssen. Gottes Ratschluss ist vollkommen. Das Kreuz von Golgatha ist der Schlüssel, mit dem Jesus Christus die Tür aufgeschlossen hat. Und seitdem steht die Tür offen und jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Amen.